Dann gehen wir auch schon weiter, oder?
Unser Hauptthema in diesem Monat ist ein Live-Mitschnitt vom Jahreskongress der DGAI aus dem letzten Jahr von Dana, Johannes, Gerrit und mir zum Thema Back to the Future Anästhesie 2035. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schön, dass so viele von euch bei der letzten Session am Freitag Nachmittag da sind. Das ist ein Live-Podcast. Also für die, die das Ganze als Podcast hören, ist es der DGAI-Jahreskongress Freitag Nachmittag 15.15 Uhr. Und wir haben trotzdem noch Zuhörer. Das freut mich sehr. Ich wäre, glaube ich, schon auf dem Weg nach Hause, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen über Back to the Future reden. Aber zunächst, warum Live-Podcast? Wir sind das Pin-Up-Docs-Team. Wir machen seit nunmehr 7 Jahren zusammen jeden Monat einen Podcast über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Ich bin Torben.
Ich bin Dana.
Und ich bin Johannes.
Ich bin irgendwie ein Wiederholungsdauergast, Gerrit. Hallo.
Assoziiertes Mitglied.
Genau. Gerrit, möchtest du dich noch kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wie du hier reingehörst?
Ja, ich bin Gerrit Herperz. Ich bin Assistenzarzt für die Anästhesiologie in Oldenburg am Klinikum der dortigen Universitätsklinik, und wir haben ein Projekt zusammen gemacht über die letzten 4 Jahre, ein Regionalanästhesie-Skript, was endlich released wurde, wo wir alle sehr stolz drauf sind.
Sehr viele Seiten.
4 Jahre halt.
Genau, und heute wollen wir mit euch zusammen in die Zukunft reisen und gucken, wie unser Job 2035 aussieht oder aussehen könnte. Dafür haben wir euch dieses schicke Auto mitgebracht. Das ist ein DeLorean DMC 12. Ein Auto, was nur von 1981 bis 1982 gebaut wurde in Irland. Von einem amerikanischen Konstrukteur. Wenn ihr euch das Auto so anguckt, ein deutsches Auto, also die Pläne sind an eine deutsche Automarke gegangen. An welches deutsche Auto erinnert euch das?
Opel Manta.
Genau. Porsche hat auf Basis dieser Pläne auch Autos entwickelt. Nicht genau dieses, aber auch Autos. Der DeLorean, eins der wenigen Autos, man hätte bis vor einigen Jahren sagen können, der einzige mit einer kompletten Edelstahlkarosserie, die auch nie lackiert ausgeliefert wurde. Genau, und charakteristisch sind die Flügeltüren. Wir haben in das Auto noch einen Fluxkompensator eingebaut, damit wir damit durch die Zeit reisen können. Und damit geht's jetzt ab ins Jahr 2035. Genau. Wenn ihr einmal sehen wollt, was in so ein paar Jahren passieren kann. Das erste Bild von mir, kann ich relativ genau sagen, muss so im Jahr 2006 entstanden sein. Und das zweite dann halt wahrscheinlich vor einem Jahr.
Also ich finde, Tom hat sich am meisten verändert eigentlich.
Ich habe immer mittlerweile einen Friseur gefunden.
Also meinst du von 2010?
Ja, gut. Ich muss da gerade meinen Rettungsassistenten fertig gemacht haben auf dem Bild. Genau, wie können wir überhaupt, Zeitreisen sind nicht möglich, werden die ein oder anderen von euch sagen. Also wie können wir es überhaupt möglich machen, dass wir durch die Zeit reisen? Und das Ganze ist relativ einfach. Wir haben eine Knowledge Translation Gap von circa 17 Jahren. Das heißt, Studien, die heute rauskommen, erreichen uns in der Praxis in 17 Jahren. Das Ganze wurde schon von Morris et al. Im Jahr 2011 schon mal veröffentlicht. Wer jetzt sagt, naja gut, durch das Internet und so ist das alles schneller geworden. Rubin hat das Ganze im Jahr 2023 nochmal bestätigt. Es ist nicht schneller geworden. Wir haben immer noch einen Knowledge Translation Gap von 17 Jahren. Das heißt, wir haben es uns relativ einfach gemacht. Wir haben geguckt, was kommt jetzt für neue Studien raus und können das Ganze ja aufs Jahr 2035 projizieren. Das ist also unsere Zeitmaschine technisch betrachtet.
Warum hast du gerade at all gesagt?
Ich habe at all gesagt.
Dein Englisch ist heute amazing. Aber ich habe noch eine Anmerkung zu machen zu der Folie, zu den QR-Codes.
Ah, ja, du hast recht. Überall, wo ihr QR-Codes seht, sind die Studien, sind die Links zu den Studien hinter versteckt, damit ihr uns folgen könnt, die wichtigen Sachen für euch abscannen könnt und natürlich auch wisst, dass wir keinen Quatsch erzählen.
Ja, das ist eigentlich so ein ganz gutes Bild, wie es in der Anästhesie oder zugegangen sein kann, vielmehr. Auf der von euch gesehen linken Seite ist eine Sulla abgebildet. Wer hat damit noch gearbeitet? Gar nicht so wenige, ich glaube so 8 Hände ungefähr. Ich auf jeden Fall schon nicht mehr, sie steht aber noch bei uns in der Lehre, so als Schau Objekt irgendwie, dass man mal sehen kann, wie das früher ausgesehen hat. Auf der rechten Seite sieht man dann ein relativ modernes Gerät, einen Atlan. Und wenn man ehrlich ist, fing das aber sogar noch vor der Solar an, und zwar mit dem sogenannten Pull-Motor. Genau, also ja, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber es sieht auf jeden Fall spannend aus, was die Kollegen dort gemacht haben.
Ja, wo kommen wir her? Im 19. Jahrhundert haben wir uns ja auch schon mit Narkose beschäftigt, also Menschen unserer Zunft. Und da gab es sowas wie Narkosestadien nach Gödel, wo man sich wirklich noch die physiologische Reaktion angeguckt hat. Oder auch einfach einen Patienten oder einen Sauerstoffgehalt anhand der Zyanose festgemacht hat, weil es einfach noch keine anderen Möglichkeiten gab. Und nachdem sich jetzt hier einige Jahre lang jemand mit Monitoring beschäftigt hat, sind wir zu einer Gerätemedizin gekommen mit Kurven noch und nöcher. Teilweise ja auch in der Kinderchirurgie mit mehreren Pulsoxykurven, in der Herzchirurgie mit 3 arteriellen Kathetern, wo wir jetzt unsere Patienten überwachen und beurteilen. Auch die Technik, also die Medizintechnik hat seitdem noch weitere Schritte gemacht. Die Spritzenpumpen von damals, also ich weiß nicht, Pilotspritzenpumpe von Braun ist so das, was ich aus dem Rettungsdienst noch kenne, wo man
noch ein
Rad drehen muss, damit der Perfusor läuft, bis hin jetzt wirklich zu automatischen Perfusoren, die im gekoppelten Modus laufen bei Noradrenalin, dass man das auch überlappend laufen lassen kann, ohne das wirklich manuell machen zu müssen.
Wobei ich jetzt auf der Ausstellung gesehen habe, das, was ich hier in die Folie mit reingepackt habe, ist ja gar nicht das neueste Modell. Schande über Männer.
Der neueste ist der Plus mit Farbdisplay und Divi-Etiketten.
Genau.
Ja, haben wir schon.
Angeber.
Streber. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Bild, an das wir uns zukünftig auf jeden Fall gewöhnen müssen. Ich meine, ihr seht es jetzt hier, ich habe meinen Sohn nicht mit in der Trage, aber ich habe ihn zumindest mit auf dem Kongress und wir haben heute 2 Sessions. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir Familie und Beruf in den Alltag mit integrieren und dass wir das zusammen auch ermöglichen, gerade auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, dass man da die Möglichkeit einfach hat, nicht die Karriere auf der Seite liegen zu lassen, sondern vielleicht irgendwie das zu verbinden. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem Baby im OP. Ich glaube,
aber früh übt sich, ne? Also heute läuft das schon ziemlich gut hier.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da wären mir die Sicherheitsbedenken ihm gegenüber vielleicht doch nicht so optimal. Naja, aber
vielleicht
so als Erste.
Die Chirurgen netter dann.
Das könnte natürlich sein, wenn sie immer mal so ein Baby angucken können, das wäre ja auch ganz nett, das stimmt. Genau, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Letztendlich ist ein Aspekt davon das Reboarding oder auch Onboarding. Und was das genau ist, möchte ich einmal kurz beschreiben. Und zwar, dass wir strukturalisierte Einarbeitungspläne haben, gezielte Schulungen zum Wiederkommen, nachdem wir etwas länger gefehlt haben. Das heißt also entweder zum Beispiel ich nach der Elternzeit oder auch nach einer längeren Krankheit. Aber auch für Kolleginnen und Kollegen, die neu an einem Krankenhaus anfangen, wäre es eine Möglichkeit, die ganzen etwas mehr an das Krankenhaus zu binden. Mentoring-Programme und Patenschaften sollten mit integriert werden und auch eine soziale und kulturelle Integration, sodass wir halt das Networking auch fördern. Genau, Feedback und Fortschrittskontrolle sollte es auf jeden Fall auch immer geben und die Ressourcen so genutzt werden, dass wir eben am Ende eine bessere MitarbeiterInnenzufriedenheit haben, eine höhere Produktivität, eine bessere PatientInnenversorgung und eine langfristige Bindung. Sieht man ja jetzt auch bei mir. Ich bin nicht aufs Abstellgleis geraten, obwohl ich Mutter geworden bin. Und da bin ich sehr dankbar drum, sowohl in der Klinik nicht, als auch jetzt, was hier das Podcast-Projekt und so weiter angeht. Also man kann es schon verbinden, aber das ist einfach wichtig, dass wir unsere Ressourcen nutzen. Weil es wäre wirklich schade, wenn jemand, der motiviert ist, am Ende nur, weil er sich vielleicht auch für ein Kind entscheidet, dann einfach diese Ressource nicht mehr genutzt wird. Also da möchte ich auch wirklich an Führungskräfte appellieren und an alle das möglich zu machen, dass Familie und Beruf in Einklang zu bringen sind. Und das soll auch diese Folie jetzt noch mit bedeuten. Da ist es zum einen so, dass nicht nur Mütter unter dieser Situation manchmal leiden, dass sie Kinder bekommen, sondern natürlich auch Väter. Manchmal wird man gerade als Vater noch schräg angeguckt, wenn man Elternzeit nehmen möchte, vor allen Dingen über das Maß dieser 2 Monate hinaus. Also auch da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, weil es sind am Ende auch Kostenfaktoren. Zum einen, dass wir einen Verlust von Arbeitskräften und Know-how haben in dem Moment, wenn wir das Ganze nicht fördern, wenn die Kolleginnen und Kollegen komplett ausfallen und dann eben gar nicht mehr arbeiten, weil was ist die Alternative? Zum anderen brauchen wir dann natürlich Ersatzpersonal, das ist nicht so gut eingearbeitet und muss auch erst neu aufgebaut werden und erstmal überhaupt da sein. Wir leben ja alle in Zeiten des Fachkräftemangels. Und wir haben dadurch natürlich dann auch eine Beeinträchtigung in der Patientinnenversorgung. Und ganz nebenbei gesagt, ein ökonomischer Faktor, ein verringertes Steuereinkommen.
Ich habe noch ein ganz aktuelles Beispiel von zu Hause. Ich habe selbst 3 Kinder und meine Frau hat sich gerade für den unfallchirurgischen Facharzt angemeldet oder für die Fachärztinnenprüfung. Und sie wurde abgelehnt im ersten Mal, weil sie mit den 3 Kindern ja auch 3-mal im Mutterschutz war, 6 Wochen. Und sie den Mutterschutz nicht abgezogen hat. Der Mutterschutz ist im Gegensatz zur Elternzeit etwas, was man sich nicht aussuchen kann und verglichen wird von der Krankenkasse bezahlt mit der Krankheit. Die Ärztekammer Niedersachsen sieht es aber so, dass man diese Zeit von der Weiterbildungszeit abziehen muss, obwohl sie ihre OP-Zahlen erfüllt hat. Ich finde, das ist auch eine
Anzeige ist raus.
Eine Form der Diskriminierung.
Also wir brauchen da einfach eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel mit besserer Kinderbetreuung und auch eine Investition in die medizinische Ausbildung und in unsere Ressourcen, die wir bringen als Eltern.
Ja, das Bild ist ein tatsächliches Bild von einem Einsatz, auf den ich vor ein paar Jahren war. Ich möchte aber gar nicht die Geschichte zu diesem Einsatz erzählen, sondern eine fiktive Geschichte, die sich so ähnlich ereignet haben kann. Aber
wir müssen das Bild erst noch beschreiben.
Wir sind doch im
Bitte.
Podcast.
Weil wir einen Podcast machen.
Ja, Johannes, los.
Ja, danke Torben, dass du mir das gleich überlässt. Also eine Bildbeschreibung von einem Zug, der gegen einen offensichtlich Kombi gefahren ist und der Kombi ist ziemlich zerstört auf Bahngleisen. Wie das passiert ist, wirst du uns gleich erzählen. Daneben läuft eine verstörte Bahnmitarbeiterin irgendwie rum. Weiß nicht, ob die versucht, die Verspätung zu erklären. Keine Ahnung.
Also stellen wir uns vor, in diesem zerstörten Auto saß ein Mann mit seinem Kind und der Mann ist sofort tot und das Kind kommt ins Krankenhaus. Und am OP-Tisch sagt der Chirurg, der dem Kind das Leben retten soll, ich kann das nicht operieren, das ist mein Sohn. Jetzt fragen sich die meisten von euch, wie kann das möglich sein? Das ist Kommunikation im generischen Maskulinum. Weil natürlich kann im generischen Maskulin der Chirurg auch eine Frau sein. Aber natürlich denken wir denn nicht daran. Und deswegen wird in der Anästhesie 2035 hoffentlich flächendeckend gegendert, weil es gute Studien gibt, die zeigen, dass Gendern beziehungsweise die Nutzung von einem genderneutralen Begriff die Sichtbarkeit von Frauen erhöht. Es gibt gute Arbeiten und das finde ich am beeindruckendsten, selbst als Vater einer Tochter, die zeigen, wenn wir zum Beispiel vom Beruf Arzt reden, das wurde in dieser Studie gemacht, und das Kindern, Kindergarten und Schulkindern vorlegen, dann trauen sich weniger Mädchen zu, diesen Beruf auszuüben, als wenn wir den Beruf weiblich konnotiert ausdrücken. Ja, das heißt, es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur darum, dass Dana es geschafft hat, obwohl sie so groß geworden ist, Ärztin zu werden, sondern es geht auch darum, was wir mit unseren Kindern machen und was wir unseren Kindern ermöglichen. Ja, dazu kommt, dass es nachweislich so ist, dass in Ländern, wo es diese Unterscheidung nicht gibt, englischsprachigen, schwedischen, Frauen im Durchschnitt mehr verdienen und mehr selbstständig tätig sind. Und auch das lässt sich, ich bin kein Soziologe, ich kann diese Studien nicht abschließend lesen, aber selbst das lässt sich auf die Sprache zurückführen. Und abschließend sehen wir den Global Gender Pay Gap leider auch im Ökonomischen sehr, sehr deutlich, wie das in den Ländern ist. Und da müssen wir einfach besser werden und ich glaube, da ist Sichtbarkeit in der Sprache eine Schlüsselrolle.
Ja, ich bin als der Gleichstellungsbeauftragte der PinUp-Docs bekannt, deshalb darf ich mit ehrenvoll diese Folie vorstellen. Die Medizin wird weiblich, alle Leute wissen es. Man muss nur in die Hörsäle schauen, der Erstsemester sozusagen, dann wird man sehen, dass, also als ich angefangen habe zu studieren, das klingt so, als ob das in grauer Vorzeit war, waren 65% ungefähr der Studierenden weiblich. Heute gehen wir an die 80% ran und das spiegelt sich auch wieder tatsächlich in den Zahlen. Ja, du, ich weiß, du siehst das auch so, wie ich das sehe. Das finde ich gut. Ich will dich nicht ablenken, aber du müsstest eine Folie weitermachen. Danke. Und tatsächlich ist es auch in der ambulanten Versorgung so. Ja, wenn man sich die Zahlen hier mal anguckt, dann sieht man, dass 2021 war es noch so, dass die Überzahl männlich war sozusagen und 2020 kippt es. Es sind erstmalig mehr Frauen niedergelassen als männliche Kollegen. Und es ist also nicht mehr so, dass die Medizin weiblich wird, sondern sie ist schon lange weiblich.
Das hat auch die Bundesärztekammer eingesehen.
Ja, das wundert uns tatsächlich, aber selbst da ist es in den Gremien mittlerweile angekommen. Also man konnte sich dem nicht mehr verschließen, sondern musste die Realitäten anerkennen tatsächlich. Und wir begrüßen das eigentlich.
Nicht nur aber, eigentlich. Ja genau, nicht nur eigentlich, aber der Weg ist noch weit und jetzt kommt auch das Manko. Ihr seht nämlich hier eine Verteilung, ungefähr, ich kann es gerade selber nicht, 69% und 31%, also 69% der Oberärztinnenstellen sind vor allen Dingen von Oberärzten mit besetzt. Außer in der Anästhesiologie in Essen, ganz, ganz viel Liebe dafür. Das ist nämlich so ein kleiner Stern am Rande. Also wirklich richtig gut. Und man sieht es auch bei der Besetzung, wie wir jetzt hier oben sind. Drei Männer und Dana.
Da muss ich aber kurz einhaken. Ich bin ja, wie gesagt, Gast. Also ihr hättet an der paritätischen Besetzung arbeiten können. Also ich bin gerne hier, aber
okay. Ihr hättet es in der Hand gehabt. Wir wollen ja nicht nur Quote, ne?
Ja, das stimmt. Also Sprache schafft Wirklichkeit und deswegen ist es auch für uns ganz wichtig, dass in der Zukunft gegendert wird.
Jetzt haben wir vielleicht viele Probleme angesprochen, die wir aktuell sehen. Wir hoffen natürlich, dass wir die umsetzen. Ich persönlich bin ja auch berufspolitisch aktiv und darf die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung vertreten im Präsidium des PDA und arbeite an diesen Themen zusammen mit vielen, vielen weiteren engagierten Kolleginnen und Kollegen. Jetzt wollen wir aber ein bisschen praktisch werden. Wie sieht Anästhesie in 2035 aus? Das Bild, was ihr seht, ist ziemlich futuristisch. Das hat ChatGPT natürlich erstellt. Aber wie sieht's aus? Was machen wir 2035?
Ja, er hat die gute Nachricht zuerst. Es wird uns auf jeden Fall noch geben. Ich bin mir ziemlich sicher, weil wenn man sich dieses Bild hier mal anschaut, auch das hat ChatGPT erstellt. Und die Arbeitsanweisung war eigentlich, dass es ein Bild erstellt werden sollte, wie ein PDK liegt.
Also ja, oben links.
Oben links. Das soll ein PDK darstellen.
Mal anschauen, was passiert ist. Wir hatten in unserer ersten Session auch schon so ein ähnliches Bild, wo dargestellt werden sollte, dass ein Kind beatmet wird. Auch hier sieht man, die Beatmungswahrnehmung der künstlichen Intelligenz ist zumindest ein spannender Ansatz. So möchte ich es mal vorsichtig formulieren, was irgendwie eine Blutkonserve mit einem PDK, also wenn es da erstmal endet, dann hat man ein anderes Problem, als dass der PDK wirklich drin ist. Also wir müssen uns, glaube ich, wenig Sorgen machen, dass zumindest bei den Tätigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt die künstliche Intelligenz uns wirklich ersetzen kann.
Genau, und das sieht man auch in der Intubation. Allerdings müssen wir uns Gedanken machen über den Atemweg, wie wir in der Zukunft intubieren werden. Ich denke auch, wie Johannes gerade gesagt hat, es wird uns keine Maschine so schnell ersetzen, indem wir den Atemweg irgendwie sichern. Das wird es so schnell, glaube ich, nicht geben, was ja auch ein Glück ist. Aber ich glaube, und das kann man auch jetzt schon in den Studien sehen, zumindest im Out-of-Hospital Cardiac Arrest und der Präklinik, dass es einen deutlich höheren First-Pass-Success hat, wenn wir das Videolaryngoskop verwenden. Weniger Komplikationen, eine schnellere Anwendung. Und deswegen wird das wahrscheinlich die Zukunft sein, das Ganze flächendeckend immer als First-Line zu verwenden. Das Ganze ist aber nicht ohne Kritik zu sehen. Muss man nämlich einfach mal drüber sprechen. Wenn wir irgendwann den Skill verlernen, manuell zu intubieren, ist die Frage, okay, was machen wir, wenn das Videolaryngoskop vielleicht nicht mal funktioniert? Strom momentan hier in Deutschland kein Problem. Trotz irgendwelcher komischen Blackout-Geschichten, glaube ich, ist das relativ sicher, dass wir fast immer noch die Möglichkeit von Strom haben. Die Verfügbarkeit. In einigen Landkreisen in Bayern war es zum Teil so, dass die Videolaryngoskope aufgrund von explodierenden Akkus wieder von den Autos runtergenommen werden mussten.
Nicht nur in Bayern.
In Niedersachsen auch, okay, das wusste ich nicht. Und dementsprechend war dann eben kein Videolaryngoskop verfügbar. Also auch da ist es vielleicht ein Kritikpunkt. Und was machen wir bei einer Blutung? Weil sobald irgendwas auf der Optik ist, hat man einfach eine schlechtere Sicht. Ja, und es ist ja nicht wie bei einem Endoskop oder Bronchoskop, wo man direkt mit absaugen kann. Und gleichzeitig noch die Lichtverhältnisse, zumindest im Rettungsdienst ist das ja schon ein Thema, dass wir zum einen, wenn wir irgendwie in der Sonne sind, beispielsweise vielleicht eine Abdeckung brauchen, damit wir überhaupt auf den Monitoren was sehen. Klar, die Monitore sind vielleicht nicht die besten, muss man auch sagen, aber ja, die Lichtverhältnisse können schwierig sein.
Trotz aller Kritik, als jemand, der die direkte Laryngoskopie noch gelernt hat, muss man sagen, ist das, glaube ich, genauso wie die Sonographie in der ZVK-Anlage ein unumkehrbarer Prozess. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe kaum eine Gelegenheit, meinen Assistentinnen unter Landmagentechnik noch ein ZVK beizubringen, weil es sich ja kaum zu rechtfertigen lässt. Auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, dass dieser Skill auch komplett verloren geht. Also wer glaubt, dass wir in 10 Jahren noch mit einer beleuchteten Türklinke intubieren, das glaube ich nicht.
Wir machen damit Bierflaschen auf vielleicht.
Mit dem normalen Spatel geht's schwer.
Mit der Rückseite.
Das nächste Thema, das liegt ja jedem auf der Zunge. Künstliche Intelligenz. Wie wird künstliche Intelligenz unsere Arbeit in 10 Jahren verändern? Erstmal vorweg, viele denken ja, die deutsche Gesellschaft, also die DGAI ist die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. Das Alter Ego ist auch die Deutsche Gesellschaft für Artificial Intelligence. Von daher sind wir auch auf dem richtigen Kongress, um darüber zu reden. Genau, als kleine Einführung. Wir haben ja massive Datensätze, die wir generieren können mittlerweile, indem wir einfach künstliche Intelligenz auf unsere Daten, die wir eben loslassen. Und das eröffnet so viele Möglichkeiten. Wir können riesige epidemiologische Studien starten. Wir können Dinge analysieren, von denen wir nicht wussten, dass wir sie analysieren können. Und können daran Behandlungserfolge festmachen, können Algorithmen generieren lassen. Und das Ganze bildet sich ab in der Big Data Science. Und wir werden auch merken, dass die Prozesse, in denen wir tätig sind, unsere Abläufe im Krankenhaus von KI unterstützt und optimiert werden. Wo wir da wiederum aufpassen müssen, ist, dass im Rahmen der Arbeitsverdichtung, die wir erleben, die Freiräume, die wir uns schaffen durch künstliche Intelligenz, nicht wieder durch andere Arbeit zuräumen lassen, sondern vielleicht mal wirklich ein bisschen durchschnaufen können. Wir werden letztendlich sehen, dass KI Sicherheit schaffen wird, Komplikationsraten senkt, prädiktiv sein wird und da sehr viel in unserem Arbeitsalltag beitragen wird. Eine besondere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie sieht's aus mit künstlicher Intelligenz in der Regionalanästhesie? Und da gibt es auch schon Daten zum jetzigen Stand. Kortman et al. Haben eine Studie herausgebracht, in dem sie 4 Large Language Models mit Fallvignetten zu Patientinnen und Patienten versorgt haben. Und die KI, beziehungsweise die Modelle, sollten dann sagen, wie profitieren die Patientinnen und Patienten von einer Regionalanästhesie, was würden sie nehmen, was sind die Begründungen. Und man sieht, dass das Urteilsvermögen und insbesondere auch die Begründung der Entscheidung leider nicht sehr gut zu verwerten ist. Also Regionalanästhesie mit KI, das wird noch ein bisschen dauern. Was wir aber haben, das wird vielleicht der ein oder andere auf dem Kongress auch schon bewundern können oder bewundert haben, ist eine Form von Unterstützung in der Darstellung von anatomischen Strukturen, zum Beispiel des Nervenbündels, was manchmal nicht gut zu sehen ist, oder aber auch der Arterien oder der Muskeln, die dann benannt werden können, live, direkt mit verschiedenen Farben. Und auch das wird unsere Arbeit zunehmend vereinfachen und unterstützen.
Ich meine, das war Mindray, ne? Die so eine Möglichkeit schon jetzt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt es das schon bei irgendwem?
GI hat es auf jeden Fall. GI hat es auf dem Venue.
Ja, dass man dann auch erkennen kann, das wird wahrscheinlich das und das sein, oder?
Wir haben gerade ein neues Gerät bekommen, das die Möglichkeit hat, aber der Einkauf hat das rausgenommen, weil es Geld kostet.
Ah, das ist ärgerlich. Also sehr schade.
Weil ich kann es nur empfehlen, wenn man auf dem Kongress ist, sich das einmal als Live-Demonstration anzugucken. Das gibt es hier regelmäßig und das wirkt wirklich live, es wird mitverfolgt und sobald es irgendwo eine Wiedererkennung von diesen Strukturen hat, wird das direkt anhand der Proportionen dann dargestellt, was da was ist.
Ist wirklich beeindruckend. Also wir hatten ein Testgerät damit und konnten damit im OP arbeiten. Ist wirklich gut.
Ja, KI ist natürlich auch noch in anderen Dingen relevant. Wir sind hier auf einem Wissenschaftskongress und wir forschen, oder viele von uns hier forschen. Wie wird KI in der Forschung oder was wird es da für eine Rolle spielen? Und da hat die Max-Planck-Gesellschaft Stärken und Schwächen von künstlicher Intelligenz in der Forschung aufgezeigt. Und was wir erstmal unterscheiden müssen, ist das überwachte und das nicht überwachte Lernen. Und wenn ich nicht überwachtes Lernen habe, dann gebe ich der KI einen Datensatz und sage, guck mal, was du da für ein Outcome rausfindest, eine Form von Machine Learning. Und da werden Muster erkannt. Da gibt es zum Beispiel auch in Clinical Decision Support Tools oder es gibt danach Möglichkeiten, Algorithmen zu entwickeln, die dann teilweise wirklich interessante Zusammenhänge, die man so klinisch vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen würde, identifizieren, um bestimmtes Outcome hervorzusagen oder vorauszusagen. Beim beobachteten oder kontrollierten Lernen ist dann wiederum ein Ziel, was ich vorgebe und gebe den Datensatz und sage, das ist das Outcome, was ich haben möchte. Guck mal, was du dafür Korrelationen oder eben Zusammenhänge identifizieren kannst. Und dann kann ich das Ganze auch wiederum steuern, indem ich Feedback gebe Und ja, das wiederum ist dann ein Beispiel für das autonome Fahren. Wenn ein Auto natürlich die rote Ampel überfährt, dann darf es das nicht. Und wenn ich dann dem Algorithmus sage, rote Ampeln darfst du nicht überfahren, dann muss er natürlich das Verhalten entsprechend anpassen. Stärken und Schwächen. Ja, wir können einen Algorithmus zum Beispiel trainieren, indem er Bilderkennung macht. Und da haben wir hier das Beispiel mit Katzen. Die, wenn wir verschiedene Bilder vorgeben und sagen, hier, das ist eine Katze, und überleg dir mal, woran du Katzen erkennst, dann ist zum Beispiel ein Faktor, der sein könnte, das sind spitze Ohren, weil ich immer ein Bild von einer Katze mit spitzen Ohren eingegeben habe und dann kommt auf einmal ein Bild vom Schäferhund mit spitzen Ohren und dann sagt er, ja, eindeutig eine Katze. Das sind natürlich Stärken und Schwächen, die man sich bewusst sein muss und die man natürlich dann auch irgendwie manuell noch kompensieren muss.
Hast du das mal mit Spock versucht?
Das wäre auch noch spannend. Aber das ist ja noch ein bisschen in der Zukunft mit Captain Spock.
Noch weiter als 2035.
Ja. In der Forschung können wir natürlich auch weiterhin die künstliche Intelligenz nutzen, um unsere Forschungsfragen zu unterstützen, um Hypothesen zu generieren und uns zu überlegen, was können wir denn überhaupt noch untersuchen. Wir können Experimente beschleunigen, dass die Datenverarbeitung kann durch KI unterstützt werden und uns so natürlich auch dabei unterstützen, einfach schneller dann auch den Workaround hinzubekommen, um unsere Versuche und unsere Daten zu sichten, interpretieren und. Das ist ein Riesenpotenzial, was da auf uns zukommt. Aber was dafür auch wiederum wichtig ist, ist die Datenqualität. Also ich kann jetzt nicht einfach stumpf einen Haufen Zahlen irgendwo hinwerfen und sagen, mach mal Gold raus, sondern ich muss es natürlich auch vernünftig aufbereiten. Felix lacht schon, das ist ein Kollege von mir, der sich mit sowas beschäftigt und wir sind gerade dabei, Datenbanken zu entwickeln. Wenn die nicht vernünftig strukturiert sind, dann bringt's nichts. Und ein ganzes, oder was auch noch wichtige Themen dabei sind, ist Transparenz. Ich kann ja natürlich nicht einfach KI für die Forschung benutzen und sagen, ja, habe ich alles alleine gemacht. Man muss natürlich auch offen damit umgehen. Ich persönlich schreibe eigentlich kein Paper mehr oder auch fast manchmal keine E-Mail, ohne da zumindest mein Englisch gegenchecken zu lassen. Das ist das eine. Aber natürlich ganze Textpassagen von der KI generieren zu lassen, das muss transparent dargestellt werden und kann nicht einfach übergangen werden. Und das nächste, was man dann noch fragen muss, ist die Ethik. Was ist ethisch zulässig und wie weit gehen wir damit? Ja, wie gehe ich eigentlich mit KIs um? Ich denke, es ist nicht mehr neu für jemanden, ChatGPT zu benutzen. Es ist ein Chatbot, das heißt, ich gebe einen Text ein. Dieser Text nennt sich Prompt. Ein Prompt ist letztendlich eine Frage, ein Befehl oder eine Beschreibung, eine Anweisung, was die KI machen soll. Und jetzt wollen wir einen nützlichen Prompt mitgeben, den man vielleicht auch für seinen Alltag, manchmal auch in der Wissenschaft, für Fragestellungen relativ nutzen kann und wo man vielleicht auch die KI, also letztendlich geht es darum, diesen Prompt so zu optimieren, dass die KI genau das macht, was ich möchte. Und den wir euch an die Hand geben möchten, ist: Antworte als gut informierter Forscher in der ersten Person mit einer tiefgehenden Webrecherche, danach kritisiere als Analystin in der dritten Person, Expertin auf dem Gebiet, fasse schließlich beides zusammen und teile dein Fazit.
Und halte dich an die Fakten.
Ja, das wäre gut.
Also davon gerne ein Bild machen, falls man das nochmal benutzen will, dann hat man es direkt parat.
Ja, und da, was bei der KI auch noch relevant ist, die macht manchmal, hat die wirklich so Brainfog und verschwört, also die denkt sich, die schwurbelt sich manchmal auch Sachen zusammen, da muss man auch dann aufpassen, deswegen war das ganz gut, halte dich an die Fakten. Ne? Also manchmal muss man aufpassen, die KI kann sich auch eigene Fakten schaffen, deswegen niemals unreflektiert benutzen.
Habe ich nichts hinzuzufügen.
Eine interessante Fragestellung ist auch wiederum, ich persönlich benutze es auch so, ich denke, das wird euch nicht anders gehen, um eine fachliche Frage von der KI aufbereiten zu lassen und zu sagen, was hältst du davon? Manchmal nur Interesse halber, manchmal auch, weil ich wirklich diese Frage habe. Und jetzt einfach als Gedankenspiel. Was passiert, wenn mir die KI sagt, das, was du da gerade überlegst zu machen, ist ein ziemlich dummer Gedanke und ich sage, ja, schön Computer, ist mir aber egal, ich mache das jetzt. Und dann geht's schief. Wie ist das rechtlich zu bewerten? Es hat mir ja irgendwo eine künstliche Intelligenz oder ein Algorithmus oder vielleicht auch eine Sicherheitseinrichtung gesagt, das ist eine dumme Idee. Da habe ich mich drüber hinweggesetzt. Wenn wir das andersrum drehen und sagen, die KI sagt mir, ich soll etwas machen und mache es, ist schief, dann ist es dumm, weil es war mein Fehler. Aber das Gedankenspiel zu sagen, die KI sagt, nee, das ist ungünstig und ich setze mich drüber weg, das ist ein Gedankenspiel, mit dem wir uns demnächst auseinandersetzen müssen.
Ich finde, das kann man auch gut noch auf die Warnsysteme übertragen. Also was ist, also wir wissen ja ganz gut, dass es gute KIs gibt, die auf Intensivstationen Langzeit-EKG-Analyse machen und einen Herz-Kreislauf-Stillstand bei Patienten 20 Minuten, bevor er eintritt, vorhersagen können. Jetzt behandle ich aufgrund so einer KI-Warnung. Der Patient hat keinen Kreislaufstillstand, vielleicht durch meine Behandlung, aber hat andere schwerwiegende Nebenwirkungen durch das Medikament oder durch meine Behandlung. Wie kann ich das rechtfertigen, wenn es nur aufgrund einer KI-Warnung, die ich als Mensch niemals erfassen könnte, erfolgt ist?
Schwierig.
Ja, müssen wir uns Gedanken zu machen.
Gibt's auch noch keine Patentlösung. Das nächste Thema nach KI ist Virtual Reality. Es gibt so viele vorstellbare Anwendungsgebiete, wie wir Virtual Reality in unserem Bereich, in der perioperativen Medizin anwenden können. Das Wichtigste erstmal vorweg wäre ja, überhaupt erstmal mit anzufangen in der Ausbildung. Ich denke, jeder von uns wird irgendwo Learning by Doing direkt am Patienten seine ersten ZVKs, PDKs und andere drei Buchstabenabkürzungen gemacht haben. Aber in ganz vielen anderen Branchen ist es natürlich selbstverständlich, dass ich erstmal in einen Simulator gehe, bevor ich irgendwo auf etwas losgelassen werde, wo ich Schaden anrichten könnte. Und da bietet es sich dann an, Virtual Reality zu nutzen für Regionalanästhesien, für Prozeduren, bei denen ich mit Nadeln in Menschen reinpiekse. Ich kann aber auch Prämedikationsgespräche simulieren und den Umgang mit Patientinnen und Patienten, so dass das hoffentlich auch in der Zukunft wesentlich mehr Stellenwert bekommen wird. Aktuell gibt es eine Studie, die in der Datenerhebung abgeschlossen ist, die sich mit dem Thema Virtual Reality und perioperativer Medizin auseinandergesetzt hat und solche Effekte wie den Einfluss auf Angst und Schmerzen und das perioperative Outcome und Komplikationsraten erhoben hat. Da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommen wird, weil das wird nämlich diese Zukunft abbilden. Es ist doch nichts eingängiger, als sich vorzustellen, wir nehmen eine Patientin, machen eine Regionalanästhesie, geben eine VR-Brille mit einer Umgebung, in der die Person sich wohlfühlt und können ohne Probleme diese Operation durchführen. Das wird hoffentlich 2035 Realität sein. Sehr schön. Das ist spannend. Also es wurde gerade gesagt, dass die Patienten, also dass in einem Haus, dass es angewendet wird und dass die Patienten aber unter Übelkeit unterbrechen leiden. Jetzt würde mich mal interessieren, was sie denen zeigen. Okay, es ging um Wachthorakotomien und gezeigt werden Goldfischgläser oder ähnliche Bilder oder Fische, die durchschwimmen, Aquarium, Korallenriffe. Aber es gibt trotzdem eine Pond-Wirkung. Das ist spannend. Das wird in den nächsten Jahren bestimmt noch Thema werden.
Also kann ich aus der Unfallchirurgie nicht bestätigen. Ich kenne das auch. Die Patientinnen und Patienten, die mögen das eigentlich ganz gerne. Aber ich empfehle auch bestimmte Filme.
Hast du denn eine Watchlist?
Auf jeden Fall. Da kann ich mich jetzt hier nicht näher zu äußern. Ich glaube, ich mache mal weiter, bevor wir mal meine Watchlist
weiter. Ich hab auch genug geredet jetzt.
Okay. Was aber natürlich nicht 2035, sondern auch heute schon absolut im Trend ist, ich glaube, jeder hat es mitgekriegt, ist Telemedizin. Tele bedeutet eigentlich fern, also sprich Fernmedizin. Und wir können uns das jetzt vorstellen, wäre es überhaupt möglich, zum Beispiel Patienten telemedizinisch für die Anästhesie aufzuklären. Das ist sicherlich möglich, gibt Studien zu, ungefähr die Hälfte der PatientInnen findet, das ist eine gute Variante. Viele Leute nutzen vielleicht auch schon Telenotarztsysteme in ihren Rettungsdienstbereichen. Auch das definitiv auf dem Vormarsch, muss man sagen. Und zumindest in Niedersachsen ist es aktuell so, dass die Kassenärztliche Vereinigung dem Kassenärztlichen Notdienst sozusagen eine Telemedizin vorgeschaltet hat. Da kann man, wenn man Kassenarzt ist, sich jetzt immer über Instagram bewerben. Ich habe das mal versucht, weil da wird mir ganz viel Stundensatz geworben. Haben Sie einen Kassensitz? Nein. Dann wird man noch gefragt, welche Fachrichtung man ist. Anästhesist. Wir haben leider keine Tätigkeit im Moment für Sie, kommt dann als nächstes. Das ist ein bisschen schade, aber theoretisch glaube ich, dass im Bereich Telemedizin sich noch einiges ergeben wird in den nächsten Jahren. Ich arbeite auch gerne von zu Hause aus.
Grundsätzlich wäre es auch noch eine Möglichkeit, das Monitoring der Zukunft anzugucken. Und zwar zum einen mit dem sogenannten AdWords-Monitor. Ich will jetzt hier überhaupt keine Werbung machen, wir sind noch nicht bezahlt. Aber der wirbt damit, sogenanntes Machine Learning schon mitgemacht zu haben und zu benutzen, so viel mehr. Und zwar gibt es dort einen sogenannten Hypotension Prediction Index. Und der besagt, dass in den letzten oder in den nächsten 10 Minuten, 20 Minuten es wahrscheinlich zu einer Hypotension kommt. Natürlich ist das Ganze nicht so zu denken, dass das vorhersehen kann, dass sich vielleicht jetzt gleich irgendjemand von den ChirurgInnen auf die Vena Cava draufdrückt und dadurch eine Hypotension stattfindet. Aber es könnte uns eine Möglichkeit geben, schon frühzeitig zu erkennen, dass gleich eine Hypotonie droht, und das Ganze durch Machine Learning ist einfach auch die Algorithmen ausgewertet und man sieht es dann einfach, ah, okay, könnte sein.
Gibt es denn dann einen Revival vom Pulmonalis Katheter? Weil der ist ja notwendig für den AdWords Monitor und das Monitoring, oder?
Nicht
zwingend. Nein.
Das,
ich kenne das nur bei uns mit dem Pulmonalis Katheter.
Bei uns geht es ohne Pack einfach aus einer normalen Arterie. Es muss halt nur dieses Set von AdWords verwendet werden.
Aber sie verraten ihren Algorithmus nicht. Also sie sagen ja nicht, wie sie zu ihren Daten kommen.
Blackbox.
Aber es scheint zumindest Evidenz zu geben dazu. Sagen wir es mal so. Genau. Ein weiterer Aspekt wäre auch, dass wir zum Beispiel Finger-Cuffs verwenden. Das Ganze kurz erklärt. Wir haben dadurch eine kontinuierliche Pulsdruckkurve, die wir sehen. Allerdings keine invasive Blutdruckmessung, also ohne, dass wir wirklich blutig punktieren müssen. Natürlich kann man sagen, okay, es ist alles eigentlich relativ einfach, bei jemandem eine Arterie zu legen. Aber wenn wir jetzt mal an gefäßchirurgische PatientInnen denken oder auch den Rettungsdienst, wäre das ja schon was, legt man wirklich im Rettungsdienst gerne eine Arterie draußen irgendwie. Manchmal gibt man aber natürlich trotzdem Katecholamine, hätte vielleicht gerne eine kontinuierlichere Messung als dieses zweiminütige Blutdruckintervall. Und dafür könnten diese Systeme vielleicht auch eine sinnvolle Sache sein. Da werden einfach die arteriellen Signale gemessen an den Fingern und ergeben dann eine sehr, sehr ähnliche Kurve wie bei einer invasiven arteriellen Messung.
Es gibt gute Daten, dass arterielle Messung bei Schädel-Hirntrauma-Patienten in der Hubschrauberversorgung, die eine Arterie kriegen, überlegen sind vom Outcome her.
Es gibt jetzt ja auch schon neue Smartwatches, die den Blutdruck monitoren, noch relativ unzuverlässig, aber vielleicht brauchen wir die bald gar nicht mehr im Motor anzuschließen, sondern wir koppeln einfach die neueste Apple Watch. Also ist jetzt keine Werbung, aber wer weiß.
Und jetzt reist Johannes mit uns in die Vergangenheit.
Absolut. Das Thema TCI, Target Controlled Infusion, wurde mir irgendwann mal so 2018, wurde gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Wenn man das mal recherchiert, findet man raus, 1997 gab es dieses wunderbare Thieme-Buch im alten Cover, man kann das noch bei Amazon kaufen im Antiquariat, also TCI, wer das noch als neu verkauft, der hat offensichtlich das Knowledge Translation Gap irgendwie verschlafen sogar, also war mir auch nicht so klar, dass es tatsächlich schon so alt ist. Aber warum dieser Exkurs? Es ist davon auszugehen, dass tatsächlich im Bereich KI und auch Machine Learning wir irgendwann dahin kommen werden, dass wir die gesamte, sage ich mal, Applikation von Medikamenten wahrscheinlich von KI unterstützen lassen werden. Und es gibt verschiedenste Modelle, das Elevate-Model für Propofol und Rimimazolam. Rimimazolam, wer es kennt, es gibt eine Firma, die hat das mal zugelassen, sollte ein ultrakurzwirksames Benzodiazepin sein. Es gab eine Kollegin, die sitzt zu meiner Linken, die hat mir Aktien dieser Firma empfohlen.
Das stimmt. Ich habe nur gedacht, ach, das könnte man sich doch mal kaufen. Habe ich auch gemacht.
Ich habe
Verlust damit gemacht. War nicht so gut.
Habe ich auch gemacht. Also Anlagetipps geben wir definitiv nicht. Das hat sich nicht durchgesetzt. Aber es gibt verschiedenste Modelle. Es führt viel zu weit, über die jetzt allzu sprechen. Aber wer sich wirklich dafür interessiert, ich habe ein wunderbares YouTube-Tutorial gefunden von den Kollegen der britischen Facharztweiterbildung. Das heißt so ähnlich wie FAC, aber ich habe es, wie heißt das?
FRCA.
So ähnlich.
The Fellow of the Royal College of Anesthesiologists.
Danke, ja. Gut,
dass du dafür haben wir einen Gast.
Ja, genau.
Für das Englisch.
Aber die machen ein wunderbares Video und erzählen 45 Minuten lang, wie diese ganzen Modelle genau pharmakokinetisch, pharmakodynamisch funktionieren. Das ist wirklich spannend.
Bei deinem Ausflug in die Vergangenheit, also das ist etwas, was ich mal gehört habe und auch Bilder dazu gesehen habe. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Was, wisst ihr, was das erste Modell war für so eine TCI? Für welches Medikament? Alphentanil-Sedierung auf Intensivstation.
Oh.
Mit so einem riesen Monitor, Computer irgendwie dabei.
Und daneben der Pantolax-Perfusor.
Jetzt muss ich kurz off the record. Dana hat viel Mühe da reingesteckt. Also diese Schrift, die wir hier benutzen, hat keine Umlaute. Und Dana hat viel Mühe da reingesteckt. Überall Punkte. Hier sind 2 zu viel, Dana.
Oh.
Propofol.
Jetzt kann sie wieder drei Nächte nicht schlafen.
Ah, nee, das, ja.
Das ist aber natürlich auch eine gute Erklärung dafür, dass die KI das gemacht hat.
Nein.
Und wer nicht so gerne Videos schaut, der kann auch dieses wunderbare Paper sich von der KI zusammenfassen lassen. Das sind tatsächlich eine Abhandlung eines Kollegen aus, ich meine, Spanien, der alle verschiedenen TCI-Modelle, die es gibt, mal auf über 200 Seiten in einem PDF Open Access zusammengefasst hat. Das wollte ich auch unbedingt euch mitgeben.
Hast du es gelesen?
Klar, die Top 10 Key Facts habe ich mir von ChatGPT. Ich habe es noch nicht überprüft. Ne? Nein, es ist wirklich spannend, da mal reinzuschauen. Aber es gibt auch Daten dazu. Den Machine Learning und Closed Loop Systemen, die ich gerade schon angesprochen habe, hier eine schwedische Studie von Gustafsson et al. Die Towards Individual Anesthesia, die haben einen Referenzpatienten genommen und haben den Narkoseindex verglichen. Wenn dann man verschiedene Fachärzte sozusagen das Patientengut sedieren lässt oder betäuben, anästhesieren lässt oder halt das Ganze durch KI gesteuert machen lässt. Und dann stellt man fest, dass die KI in der Lage ist, also das Closed-Loop-System, hier doch den Narkose-Index, den Biss-Index, deutlich in einer engeren Range zu halten, als das durch uns der Fall ist, woran auch immer das jetzt liegen mag, dass die Anästhesistinnen und Anästhesisten da nicht so aufmerksam sind. Das bleibt jedem selber überlassen, aber es ist offensichtlich, ist die KI da überlegen. Auch diverse andere Studien sind, es ist ganz spannend, wenn man zu dem Thema recherchiert, dass die meisten Studien, die man findet, nicht medizinische Studien sind, sondern Ausflüge quasi in die Ingenieurswissenschaft. Also im Bereich Medizintechnik ist man schon relativ weit dabei, Studien zu zeigen, die eben genau dasselbe belegen, was ich gerade gesagt habe und die Modelle vorstellen, die eben das Propofol zum Beispiel nach EEG oder auch Blutdruck oder Herzfrequenz verabreichen und ständig die Dosis variieren, was natürlich auch die entsprechenden Perfusoren dann voraussetzt, die daran gekoppelt werden können, und soweit sind die über Prototypen hinaus halt leider noch nicht. Womit könnte man, aber darauf hoffen wir alle, neue Medikamente, es gibt bewusst jetzt hier weiterhin keine Anlageempfehlung, aber es ist auch eigentlich gar nicht so richtig was an der Pipeline, muss man sagen. Woran liegt das? Propofol ist ein relativ gut erforschtes Medikament, die Narkosegase sind gut erforschte Medikamente und mit Anästhesie lässt sich leider, wie man auch auf unseren Kongressen immer mal wieder sieht, doch nicht so viel Geld verdienen wie in vielleicht in anderen medizinischen Fächern. Sodass
Johannes und ich waren mal auf dem Rheuma-Kongress eingeladen.
Oh ja, das war krass.
Da steckt deutlich mehr Geld als bei uns. Ja.
Also das war definitiv krass. Also sobald man irgendwas mit MAP am Ende verkaufen kann, dann rechnet sich's auch für die Pharmafirmen, alles was mit OL endet, ist in der Regel nicht so. Es ist einfach ein Generikamarkt, ja. Also Propofol kriegt man zum Spottpreis, Gott sei Dank, also damit auch weltweit verfügbar. Aber damit ist leider nicht damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren viel Neues medikamentös kommen wird. Wie gesagt, Remi Mazzolam ist zumindest finanziell grandios gescheitert. Und dann kommen wir zu einem Thema, was auch mir als Gleichstellungsbeauftragten wieder maximal am Herzen liegt. Also mir wurde dieser Titel heute verliehen, ja, also ich lege darauf Wert.
Von sich selbst.
Ja, es ist, naja, einer muss es ja tun. Auf jeden Fall, verschiedene Narkosemedikamente wirken halt auch abhängig vom Geschlecht und das erklärt viele Dinge, aber es erklärt zum Beispiel, dass Frauen tendenziell nach der Narkose schneller aufwachen, aber auch damit natürlich ein höheres Risiko für Awareness haben. Das liegt am Progesteron tatsächlich. Also das ist der Hauptgrund sozusagen dafür. Gleichzeitig auch am Progesteron liegt es, dass Muskelrelaxantien stärker und länger wirken bei Frauen, faszinierenderweise. Gleichzeitig ist es so, dass Frauen nach Narkosen, wenn man sie fragt, wie stark die Schmerzen sind, sagen sie, tendenziell stärker als Männer es zugeben würden. Das ist jetzt meine Interpretation. Gleichzeitig benötigen Frauen aber weniger Opiate postoperativ. Also irgendwo ist ein Mismatch. Kann sich jetzt jeder selber überlegen, woran das liegt, ob das irgendwie Erziehung ist, dass man als Mann vielleicht über die Schmerzen nicht redet, als Frau tendenziell schon eher, aber gleichzeitig möchte ich mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich glaube, das würde ich nicht überleben. Zumindest nicht ohne gut sitzende PDA. Chronische Schmerzsyndrome wiederum sind bei Frauen häufiger tatsächlich. Und auch die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik ist deutlich anders, halt geschlechtsabhängig. Frauen haben im Schnitt geringeres Körpergewicht, das ist klar. Sie haben auch weniger Muskelmasse, dafür mehr Fettgewebe. Das heißt, alles verteilt sich anders, alles wird anders metabolisiert. Und ich glaube, und davon bin ich als Gleichstellungsbeauftragter fest überzeugt, dass wir da noch viel zu wenig Forschung sozusagen haben und einfach gar nichts wissen darüber. Also wir haben unsere, was weiß ich, 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht von irgendwas, was auch in der Fachinformation steht, aber da steht nirgendwo drin, ja, bei Frauen mach's bitte so und bei Männern mach's bitte so. Vielleicht steht es irgendwie für Kinder noch irgendwo, aber da haben wir noch einiges zu tun.
Ganz eindeutig gibt es auch gute Arbeiten zu. Es gibt sowohl einen Racial Bias in der Forschung und einen Gender Bias in der Forschung. Nun haben wir hier in Deutschland fast Glück, weil, also als Mann hat man Glück, weil kaukasische Männer somit am besten erforscht sind, was die Medikamenten angeht. Bei Frauen wird es schon enger und sobald wir in andere ethnische Gruppen kommen, wird es wirklich eng. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich will das auch gar nicht, das ist, glaube ich, den meisten, die nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt gehen, bewusst. Trotzdem, finde ich, gehört es dazu, weil wir immer noch da sind, dass es in den Krankenhäusern nicht etabliert sind, ist, wir als Anästhesistinnen produzieren ein Großteil, also circa 2/3 der CO2-Produktion von Krankenhäusern. Das, also 9 Tonnen der Normalbürger, der Anästhesist, die Anästhesistin in seinem pro Jahr circa 17 Tonnen. Jetzt müssen wir nicht depressiv werden, wir tun das ja nicht aus Selbstzweck, wir tun das ja in den meisten Fällen, um den Chirurginnen ihre Arbeit zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz haben wir halt die energieintensiven Sachen wie den OP und die Intensivstation, die sind meistens bei uns. Das heißt, wir haben auch großes Potenzial, da CO2 einzusparen. Eine Sache, die schon viel besprochen wurde, ist natürlich die Narkosegase, Lachgas, ein ganz potentes Treibgas, was auch noch mit 60% Volumenanteil, wenn man überhaupt, also eine Narkose kann man damit nicht machen, aber mit 60% Volumenanteil kann man eine adäquate Zusatzanalgesie und Hypnose machen. Ja, ist nicht zu rechtfertigen aus meiner Sicht. Desflurane, aber auch Sevofluran. Desfluran fliegt bald raus, ist bald von der EU verboten ab 2027, also 26 das letzte Jahr, wo es noch erlaubt ist. Aber auch Sevofluran ist das einzige noch zugelassene FCKW, weil es medizinisch gebraucht wird, so wird argumentiert, aber es ist halt ein Treibhausgas. Und ja.
Das Spannende bei den ganzen Gasen ist, also ich denke mir ja immer, wenn ich von Lachgas lese, das ist ja sowas von uralt, wer benutzt denn sowas noch? Ich habe halt mit einem Kollegen geredet, der in San Francisco arbeitet, die machen es regelhaft in der Neurochirurgie, in den Neuroanästhesien und der forscht da auch dran. Also es ist immer noch ein Topic, auch wenn es bei uns ja reduziert wird.
Wenig, aber in Ilsheim Krankenhäuser, wo es das noch gibt.
Also ich habe noch Lachgasleitungen an jedem Primus dran, also Leitung okay. Außer Wand.
Okay.
Noch eine Wortmeldung dazu?
Ja,
stimmt.
Und in der Geburtshilfe Gasgemisch, zum Teil.
Genau, ja.
Also viele Zahnärzte und Geburtshilfe. Ich muss Torben noch ganz kurz korrigieren. Es ist ein FKW und kein FCKW. Entschuldigung.
Ja. Und ich muss uns alle korrigieren. Es ist kein Gas, sondern Dampf.
Ah. Aber er muss immer
wo kommt man denn raus, wenn man diese Strecke von 15.698 Kilometer von Kassel aus fahren würde? Ich habe es nachgeguckt, irgendwo im Pazifik zwischen Neuseeland und Südamerika würde man
Nemo Point.
Also,
kennst du den?
Nein.
Jetzt, Nemo Point. Nemo Point ist der am weitest entfernte Ort vom Festland.
Ja, doch, habe ich schon mal gehört, aber wusste nicht, dass das Nemo Point ist. Ja, gut, dass wir alle was
lernen. Ja, aber nicht da natürlich, das weiß nur unnötiges Klugscheißer wissen.
Wie viele Kliniken, als Johannes und ich noch zusammen an einer waren, konnten wir durchsetzen, dass Desfluran bei uns rausgeflogen ist. Beim Lachgas habe ich das tatsächlich bei uns auch versucht. Das ist ein bisschen schwieriger, weil wenn die Primus oder die Narkosegeräte auf Lachgas zugelassen sind und man es dann nicht einsteckt, dann gibt er die ganze Zeit die Warnung raus, kein Lachgas. Und das darf man nicht abstellen, solange die Leitungen im Haus sind. Weil es ja theoretisch angeschlossen sein könnte. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Aber zwei Lachgas, ein Gas und ein Dampf, der auf jeden Fall rausgehört. Ja, die Folie muss Dana machen.
Weiß jemand, wer das ist?
Ein schlauer Mensch.
Wir sehen hier ein relativ altes Foto von einem Mann mit einem prominenten Kinn.
Genau, das ist
Kopernikus. Und ein Schlüssel.
Und es geht im Endeffekt darum, dass Aufklärung, also Kopernikus war ja etwas zu früh, aber eigentlich im Zeitalter der Aufklärung oder gilt als solcher und dass das der Schlüssel ist dazu, dass wir einfach mehr Aufklärung brauchen, um die Narkosegase, um dessen zu wissen, was wir da machen und dass wir einfach mit der Aufklärung auch die meisten Menschen mit ins Boot holen können.
Aber mit dem Bilderrätsel kannst du ja im Pubquiz mitmachen, ne?
Also genau, dazu ja, das weiß ja jetzt sollte allen auch hoffentlich mittlerweile Ein Begriff sein ist Kontrafluoran, also generell Aktivkohlefilter, die das Sevo, was wir vielleicht noch nutzen, rausfiltern, und Aufkleber, das ist wieder Awareness, was Dana gesagt hat, Aufklärung, Aufkleber auf den Sevo-Pötten, dass alle wissen, es geht, bitte Flow reduzieren, bitte nicht mit 6 Litern Flow die Dampfnarkose fahren, weil es einfach exponentiell ansteigt.
Was ich da ziemlich spannend finde, ist, ich bin, muss ich sagen, auch irgendwo in einem Haus groß geworden. Ich habe 3 Jahre in einem Haus gearbeitet, da hatten wir Targeted Controlled Anesthesia. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum sich das nicht durchsetzt. Es gibt natürlich Situationen, da machen wir Gasnarkosen, aber wir reduzieren oder wir stellen unsere Narkosegas immer noch selbst ein, anstatt es den Computer machen zu lassen. Ein Problem ist, glaube ich, natürlich, eine bestimmte Firma bietet es nur im High-End-Produkt an, vom Narkosegerät, was sie haben.
Mach das mal mit dem Primus.
Ja, aber es wäre so sinnvoll, dann die Gasnarkosen, du kannst den Verbrauch gar nicht so reduzieren, wie es der Computer macht. Und ich komme aus einem Haus, meine ersten Jahre habe ich in einem Haus gemacht, da wurde schon relativ viel Gasnarkose gemacht, das war aber sehr effizient. Und in dem Haus, wo ich jetzt arbeite, nehme ich, oder wenn ich Narkosen auslöse bei Kolleginnen, insbesondere auch bei Anfängerinnen, da übernehme ich, wenn die eine Gasnarkose einstellen müssen, regelmäßig einen MAC von 1. Und das ist einfach viel zu viel.
Eine Flow von
4 Liter, genau. Also da hoffe ich auch, dass das auch noch in der Ergänzung in 35 vielleicht verbreiteter ist, wenn es denn noch Gase gibt überhaupt.
Genau, eine Halbierung des Flows heißt auch eine Halbierung des Sevo-Ausstoßes. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und also, ich meine, jetzt Minimal-Flow-Narkosen werden heiß diskutiert, immer wieder Sicherheitsaspekte, aber bei einem dichten System Flow über einen halben Liter ist aus meiner Sicht völlig überflüssig. Man kann aus meiner Sicht auch noch deutlich tiefer gehen, aber also über alles über einem halben Liter diskutiere ich nicht. Ja, die Narkosegasabsaugung, wenn der Arbeitsplatz nicht benutzt wird, die muss raus. Die frisst nicht nur Kilowattstunden, die frisst auch Geld. Also jede Klinik, die nicht darauf achtet, dass bei den Nicht-Notfall-Narkosearbeitsplätzen die Narkosegasabsaugung abgezogen wird, die hat scheinbar zu viel Geld, weil das pro Arbeitsplatz pro Jahr fast 600 Euro sind. Bei uns ist sogar, selbst im Sektiosaal ist die ausgestöpselt und wird quasi mit einem Handgriff eingestöpselt, wenn die Patientin reinkommt und wir zur Patientin gehen. Das dauert keine Zeit. Also es gibt eigentlich aus meiner Sicht kaum noch eine Argumentation, die dauerhaft drin zu lassen. Also ist die Lösung, wir haben die ganze Zeit Gasbashing gemacht, Tiva fürs Klima. Muss man leider sagen, ja, aber es gibt ganz gute Daten, relativ aktuell aus dem Jahr 2024, wo an verschiedenen Punkten in der Baltic Sea, also in der Ostsee, Wasserproben genommen wurden. Das waren immer die Mündungen von den Flüssen. Ja, und dort wurden diese Proben auf verschiedenste Medikamente untersucht. Und da war auch Propofol dabei. Und nicht nur, dass Propofol eins der Medikamente ist, die mit am meisten gefunden wurden. Natürlich, wir benutzen viel Propofol. In Krankenhäusern wird viel Propofol benutzt. Propofol wird ausgeschieden. Propofol wird leider auch ins Abwasser gekippt. Ist es so, dass wir bei einer Propofol-Konzentration im Durchschnitt in diesen entnommenen Proben von 1000 Mikrogramm pro Liter lernen. Die von AstraZeneca untersuchte Predicted No Harm oder No Effect Konzentration auf Meereslebewesen liegt bei 0,37 Mikrogramm pro Liter. Das heißt, wir sind jetzt schon mit dem Propofol weiter drüber, was unsere Daten sagen, was Plankton nicht schädigt, was Fische nicht schädigt, was unsere Meeresbewohner nicht schädigt. Das heißt nicht, dass wir kein Propofol benutzen sollen. Nur wir müssen uns bewusst machen, dass jeder Propofol-Verwurf wahrscheinlich das Grundwasser belastet, das Propofol auf gar keinen Fall in den Abfluss gehört, weil dort wird es nicht rausgefiltert. Propofol wird leider bei der Verbrennung erst ab, da unterscheiden sich die Gelehrten, aber ab irgendwas zwischen 800 und 1000 Grad zersetzt. Das heißt, selbst wenn es im normalen Klinikmüll landet, können wir nicht 100%ig sicher sein, dass es komplett zersetzt wird. Am Ende müssen wir Verwurf reduzieren. Und das vielleicht mit TCI-Modellen nicht immer die 50 Milliliter Spritze aufziehen. Wenn ich weiß, dass die Narkose nur noch 20 Minuten geht, reicht vielleicht auch nur die 20 Milliliter Spritze für den Perfusor. Und. Narkosenplan. Ja. Und Mülltrennung immer noch ein Thema, was mich erschreckt. Ich meine, im privaten Bereich ist Mülltrennung in Deutschland mittlerweile Gott sei Dank doch sehr etabliert. Und in Klinik-OPs gibt es regelmäßig nur Restmülltonnen. Und wenn man dann sieht, was bei so einer OP, und da müssen wir nur von einem kleinen Abszess, der gespalten wird unter Narkose, an Müll anfällt und auch an Papier- und Plastikmüll, der wunderbar getrennt werden könnte, dann ist das wirklich erschreckend. Es gibt unterschiedlichste Mülltrennungsgedanken. Den attraktivsten für eine OP, wie ich finde, ist Mülltrennen bis zum Schnitt und danach nur noch Restmüll. Das ist nicht die beste Variante, aber ich glaube, es ist die beste Compliance schaffen würde, gerade wenn man über biologische Abfälle und so redet, die halt nicht in die Trennung rein dürfen.
Ich kenne einen Chef in der ambulanten Anästhesie, der jedem, der bei ihm arbeitet, erstmal eine Klemme mit zum Arbeitseinstieg schenkt, damit man dann von den Fläschchen oben auch das Alu noch mit abmachen kann und auch noch trennen kann. Also es gibt durchaus Leute, die das wirklich ernst nehmen und wirklich versuchen durchzuziehen. Aber wie du schon gesagt hast, die Compliance muss da sein.
Wir wollen euch nicht ganz aus der Verantwortung lassen und wollen einmal hören, wie es denn bei euch so ist. Das ist eine Slido-Frage. Ihr scannt einfach den QR-Code oben und dann dürft ihr hier einmal abstimmen. Und wir wollen einfach nur mal sehen, wie es bei euch in den Häusern so aussieht mit Mülltrennung oder mit Klimaschutzmaßnahmen ganz allgemein. So, auch wenn die anderen bitte noch weiter abstimmen. Ich bin wirklich gespannt auf die Ergebnisse. Trotzdem fange ich schon mal an, das ein bisschen zu erzählen. Also Mülltrennung haben wir hier in, sagen wir, etwas über 50% der hier Anwesenden in den Kliniken etabliert. Selbst das, 50% ist ja schon erschreckend wenig. Die Aufkleber für die Narkosegasabsaugung sind in 35% der Kliniken. Eine richtige Green Hospital Initiative gibt es nur in 26%. Aufkleber auf den Vaporen in 26%, Kontrafluoran 17% und es gibt noch Wortmeldungen. Was möchte jemand noch eine gute Idee beisteuern?
Naja, weniger eine gute Idee als eine Rückmeldung aus ganz unterschiedlichen Häusern, weil ich in den vergangenen Jahren in verschiedensten Häusern unterwegs gewesen bin und muss sagen, ich kann das nicht bestätigen, dass 50%, ich glaube, es ist deutlich weniger als 50%, was Mülltrennung und sowas angeht. In den letzten Zeiten sind ein bisschen die Aufkleber und das mit den Vaporen hinzugekommen, aber also ganz grob wird, wenn man Glück hat, oder in den meisten Kliniken wird Glas getrennt, aber schon das Plastik und Papier und Verpackungen, würde ich sagen, also in maximal 20-30% der Fälle, wenn man ehrlich ist. Und wäre ganz einfach, auf einer Seite ähnlich wie im Haushalt, demotiviert es natürlich ein bisschen, wenn man hört, dass in der Müllverbrennung vielleicht dann doch das Ganze wieder zusammengekippt wird. Ja, das macht es nicht besser.
Ich kann so ein bisschen vorweggreifen. Ich bin in der Green Hospital Initiative unseres Krankenhauses mit dabei und da sind zum Beispiel auch von der Versorgungstechnik Personen mit dabei, die einem ganz genau sagen können, wie der Müll wann wo zu sein hat und was es kostet und genau wie das Ganze abläuft, so dass man da wirklich auch weiß, okay, wenn wir trennen, dann lohnt sich das. Aber es ist natürlich ein guter Aspekt, wenn man hinterher dann hört, okay, es wurde doch alles zusammengekippt, dann ist natürlich irgendwann die Compliance weg.
Ja, also ich war mal beim Onboarding eines Arbeitgebers und da wurde tatsächlich gesagt, also die Tonne Restmüll kostet, weiß ich nicht, 1.000 Euro und die Tonne gelber Sack kostet 400 Euro und für Papier gab es sogar noch was. Also für eine Tonne Papier gab es, glaube ich, 50 Euro. Also das wurde irgendwie, aber halt natürlich für das Gesamtunternehmen. Also man kann das genau bemessen und es ist für die Krankenhausträger halt wirklich ein Kostenfaktor. Also es macht schon nicht nur aus umwelttechnischer Sicht Sinn, Müll zu trennen, sondern grundsätzlich.
Es ist absolut unverständlich. Bei uns ist tatsächlich sogar extra jemand eingestellt worden, nur um Green Hospital umzusetzen. Man muss aber auch sagen, was diese Person mir rückmeldet, wie sehr der Widerstand auch aus dem Personal zum Teil da ist. Das heißt, selbst wenn man das mit Überzeugung macht, deswegen der Appell vielleicht an uns alle, dass wenn es etablierte Konzepte gibt, das auch wirklich vorzuleben und nicht die eh schon was dagegen haben, denen noch Futter zu geben. Hier waren noch Wortmeldungen, wollt ihr?
Ich hätte auch eher eine Frage an alle anderen, weil gerade in dem Haus, wo ich jetzt erst hospitiert hatte, hatten die OP-Kittel, die wiederverwendbar waren, also einfach wieder aus Stoff. Wie häufig gibt's die? Weil das war jetzt das erste Mal, dass ich das wieder gesehen habe.
Also bei uns im Haus ist es so, dass es einen Chefarzt gibt, der die regelhaft noch anfordert und ansonsten gibt's die nicht mehr. Aber
wir haben die.
Ihr habt die generell?
Also nicht auf Intensiv für Anästhesisten natürlich nicht, aber die Chirurgen nutzen die im Saal.
Naja.
Wir haben keine und sie werden auch gerne zum Warmhalten benutzt.
Wir nutzen die standardmäßig.
Also ganz unterschiedlich. Hier hinten war noch eine Wortmeldung dazu, Tom.
Ja, wir müssen nur auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich weiß, dass es ein emotionales Thema ist.
Das Gemeine ist ja, dass es mit Einmalmaterial oder wiederverwendbarem Material nicht an sich getan ist. Die Frage ist ja, was für Kosten stehen da mit hinter? Und fieserweise kann es manchmal sein, dass Einmalmaterial für die Umwelt, auch wenn es mehr Müll verursacht, kostenneutraler ist, was die CO2-Belastung angeht, weil die Herstellung, das Waschen, das Wiederaufbereiten, das Sterilisieren, alles drum und dran natürlich auch CO2 verursacht. Und da muss genau geguckt werden, was ist die CO2-Historie von dem jeweiligen Arbeitsgerät.
Ganz wichtiger Kommentar, ja.
Ich finde das total super, dass mein Text zu der Folie jetzt hier schon umfassend gerade bearbeitet wurde. Ich hoffe, alle Leute haben gut zugehört. Das Einzige, was ich noch beisteuern kann, weil es ist wirklich ja im Moment so, der Trend geht ja dahin zu sagen, Mensch, statt Einweg machen wir wieder Mehrweg. Und jetzt scheint es so zu sein, es war gerade im Ärzteblatt letzte Woche, da war der Vortrag schon mehr oder weniger fertig, deshalb haben wir jetzt hier die Quelle nicht mehr eingefügt. Aber dass eben gerade tatsächlich bei Larynxmasken und wiederverwendbare Modelle gibt, sich jetzt doch Sicherheitsbedenken gibt, weil eben Mikrorisse durch die Sterilisation bzw. Autoklavierprozesse zeigen. Also das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die immer schon gesagt haben, ah, das wird es nicht sein mit dem Mehrweg. Also ein bisschen Wasser in den Wein tatsächlich.
Absolut. Wobei ich spannende Arbeit jetzt gerade mit der Autorin gesprochen hat. Die hat Mülltrennung im Rettungsdienst durchgesetzt und das ist umsetzbar. Und da haben ja auch viele gesagt, dass das gar nicht geht. Also selbst das ist möglich. Und ja. So, nach unserer studienbedingten Reise in die Zukunft wollen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft reisen, weil wir wollen euch auch noch unsere Visionen teilen. Also Sachen, wo wir nicht sicher sind, ob es umgesetzt wird, aber wo wir es für sehr, sehr wünschenswert halten. Und da möchte ich anfangen mit einer Sache. Jeder, der den Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass mir das ein Dorn im Auge ist. Das ist nämlich die Paywall, die wir haben. Ich meine, wir erwarten alle von unseren Assistenten, von uns selbst, dass wir evidenzbasierte Medizin auf aktuellem Stand machen. Dabei muss man aber sagen, dass man zurzeit bei einem für ein einzelnes Paper irgendwas zwischen 30 und $80 bezahlen muss. Und dann weiß ich noch nicht, ob dieses Paper mir was nützt. Und selbst mit dem Uni-Zugang sind mittlerweile nicht mehr alle Paper verfügbar. CHEST ist ein gutes Beispiel, wo man selbst über, ich kann jetzt sprechen, UMG und MAH-Zugänge nur noch bis Jahrgang 2022 zugreifen kann und alles, was danach kommt, nicht mehr zugreifen kann. Das heißt, diese Studien sind so verschlossen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben Glück, dass eine Kollegin von unserem Podcast in Basel arbeitet. Die Schweizer haben noch ein bisschen mehr Zugriff als wir Deutschen. Ja, also ich hoffe sehr, dass wir irgendwie dahin kommen, dass wir eine Free Open Access Medizin haben, um wirklich evidenzbasierte Medizin an die Patientinnen und Patienten ranzubringen und nicht in Lehrbüchern blättern zu müssen, die uns auch Geld kosten und die wahrscheinlich Wissen von vor 10 Jahren vermitteln.
Genau, zudem wäre eine Vision von uns, dass Worte Leben retten können. Und zwar, was ist damit gemeint? Wir können hier aus der Luftfahrt lernen. Wir haben ja schon mehrfach aus der Luftfahrt gelernt, kommt vielleicht gleich auch noch so ein bisschen. Aber hier konnte gezeigt werden, dass besonders flache Hierarchien und dass, wenn geduzt wird statt gesiezt wird, es zu Fehlervermeidung kommen kann oder beziehungsweise dazu führt und dadurch dann am Ende Leben gerettet werden können. Weil gerade in der Fliegerei, muss man ja sagen, steht halt auch einfach sehr, sehr viel auf dem Spiel. Und wenn man sich dann nicht traut, weil eine hohe Hierarchie ist und die ist mit einem Du- und Sie-Gefälle ja schon von vornherein gegeben, dann haben wir einfach hier ein Potenzial, was wir noch ausschöpfen könnten, vielleicht in Zukunft. Genau, und das ist so eine Folie, da wünschen wir uns eigentlich, dass wir auf Augenhöhe agieren. Zum einen, dass wir zum Beispiel solche Sachen verwenden wie das Crew Resource Management oder eben auch, Gerrit?
Ja, die Kommunikation auf Augenhöhe, interprofessionell. Wir sehen ja Patienten ziemlich global, aber wir haben gar nicht die Möglichkeit, an jeder Stellschraube zu drehen. Und wir sind nicht die Einzigen, die den Patienten gut tun, sondern wir arbeiten im Team und wir haben alle das gleiche Ziel. Und da müssen wir uns wirklich einfach mal mit den Standesdünkeln rumschlagen im Moment. Und wir hoffen, dass sie bis dahin abgebaut werden. Wir sind da dran. Ich denke insbesondere unsere und die kommenden Generationen sind da auf einer anderen Ebene, werden anders großgezogen. Und wir alle zusammen sind für die Patientinnen und Patienten da und wollen ihnen helfen.
Genau. Also ich muss sagen, auf Intensivstation ohne meine Pflegekräfte wäre ich aufgeschmissen. Also wenn die sich nicht trauen, mir irgendwelche Sachen zu sagen, dann sind die Patienten schlecht versorgt.
Wir sind bei Visionen und eine Vision, an der ich auch wirklich ganz aktiv arbeite, ist das Thema oder das Angehen des Themas arbeitsbedingte Fatigue. Fatigue tut uns nicht gut. Wir müssen nachts arbeiten. Das lässt unser Beruf nicht anders zu. Und im Zweifel ist es bei uns auch so, besser ist ein müder Arzt da als gar kein Arzt oder Ärztin. Und wir müssen aber lernen, damit umzugehen. Das ist etwas, was jeder von uns weiß. Ach, nachts bin ich müde, dann bin ich vielleicht nicht so leistungsfähig. Das wird abgetan. Fatigue ist nicht gleich müde. Wenn ich die ganze Nacht durcharbeite im OP, dann bin ich nicht mehr leistungsfähig. Dann kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren, bin ich mehr so reaktionsfähig, nehme Sachen nicht mehr wahr, kann ich mehr so gut kommunizieren, was ja eigentlich eine unserer großen Stärken ist. Und um dem zu entgegnen, das ist auch eine europäische Strömung, die ja von den europäischen Fachgesellschaften angestrebt wird, ist die Implementierung von Fatigue Risk Management Systemen. Fatigue ist, muss man hier differenzieren von chronischer Fatigue, wie sie viele vielleicht kennen, sondern wirklich, es geht hier um, warum bin ich um 3 Uhr nachts nicht so einsatzbereit wie um 3 Uhr nachmittags. Und Fatigue Risk Management Systeme haben verschiedene Möglichkeiten. Ein Part ist Reporting. Das heißt, ich kann sagen, ich bin jetzt fatigued, ja, und dann kann ich sagen, was ist der Grund. Und dann kann ich analysieren, ist das ein arbeitsbedingter Grund, ist das vielleicht ein privater Grund. Dana wird mir dabei pflichten. Man schläft nachts mit dem Kind vielleicht nicht mehr ganz so gut und dann steht man morgens auf und merkt einfach, heute bin ich nicht einsatzbereit. Und da haben wir gerade schon gesagt, wir gucken ja zur Luftfahrt. In der Luftfahrt ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich bin unfit for duty. Und bleibe zu Hause. Ich mache dann einen Fatigue-Report und sage, meine familiäre Situation hat es nicht zugelassen, dass ich mich richtig erhole. Ich kann nicht fliegen, da wird ein Springer gezogen, der macht das. Und ich werde dann in den nächsten Springerdienst gezogen und das Ganze funktioniert anonym. Es wird von einem Fatigue-Risk-Manager, einer Gruppe, die nicht mit, wie soll ich sagen, Personalverantwortung und Personalkonsequenzen zu tun hat, sondern rein dafür als Sicherheitsgremium zur Verfügung steht, analysiert und ausgewertet und geguckt, was kann man machen, um das zu optimieren. Das geht bei denen auch so weit, dass die reporten können, boah, das Hotel war ein ganz schönes Partyhotel, ich konnte gar nicht schlafen. Guckt mal bitte, ob ihr nicht was anderes findet in der Dominikanischen Republik. Und was anderes als ein All-Inclusive-Hotel zu finden, ist da schwierig, habe ich mir sagen lassen. Das geht aber auch noch weiter zum Thema Fatigue. Die Kolleginnen und Kollegen in der Luftfahrt haben ein ganz anderes Dienstplanmodell. Die haben biomedizinische Dienstplanung. Die berechnen die Müdigkeit der Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, in welchem Abschnitt die gerade sind. Es gibt da das sogenannte Boeing Alertness Modell, was nur eine Möglichkeit ist. Und dies wird eine Abstufung von 1 bis 10, wie wach bin ich? Und das wird anhand der zirkadianen Rhythmik und anderer persönlicher Faktoren, insbesondere Reporting-Faktoren genommen. Und dann kann ich gucken, wenn ich die Dienstplanung mache für den nächsten Monat, Flug von Frankfurt nach Las Vegas. Das ist die Zeit, die ich irgendwo annehme, und das sind die Situationen, wo ich wirklich alert sein muss, zum Beispiel der Landeanflug. Und dann kann ich wirklich gucken, wie alert ist der Pilot oder die Pilotin in dem Moment und was kann ich vielleicht machen, um das zu kompensieren, falls das nicht eine gezielte Pause, ein Kaffee, ein Powernap. Und das ist etwas, wo ich die Vision habe, dran zu arbeiten, das für uns einmal zu evaluieren auf der Intensivstation und im OP, wo wir dann vielleicht auch mal argumentieren können, ja, ihr habt jetzt vielleicht eine dringliche OP, es ist jetzt aber auch die 5. in der Nacht und ich bin fatigued, lass mich einfach mal 20 Minuten die Augen zumachen, dann können wir weiterreden.
Eine von meinen Geschichten zu Fatigue ist, dass ich es geschafft habe, um 3 Uhr nachts bei einer eiligen Sektio eine Spinale wollte ich stechen. Ich habe auch den Spinalkanal erreicht, aber ich habe das Bupivacain und das Sufenta der Patientin an den Rücken gespritzt, weil ich einfach zu müde war in dem Moment. Ja, ich glaube, dass aber ein Fehler ist, der jedem passieren kann. Das war einfach, 24-Stunden-Dienst.
Das ist aber auch ein ganz Fatigue. Wir haben da jetzt auch eine Session zu gehabt, berufspolitisch. 70% aller Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung haben fatiguebedingte Fehler gemacht. Und wir beschäftigen uns auch mit Themen wie Second Victim. Das ist ein Riesenpunkt. Man bringt unerfahrene junge Kolleginnen und Kollegen in Situationen, wo sie genötigt werden, auf einem Niveau zu arbeiten, wo Fehler passieren, und da leiden wir drunter.
Genau, das Pendant, das Medizinische, ist vielleicht auch die grünen Kügelchen. Ich denke, das ist vielleicht vielen auch ein Begriff. Vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, das Second-Victim-Phänomen, gibt es jemanden, der das nicht kennt? Muss ich das noch mal erklären? Sagt ihr so vorne?
Keine Nein, Meldung.
Gut. Also, im Endeffekt ist es, ich sag was ganz kurz dazu, ist es so, dass das Second Victim wir als medizinisches Personal sind und das First Victim der Patient, die Patientin. Und falls das wirklich mal passiert sein sollte, dann gibt es von den Kollegen aus München, von PSO Akut, eine Möglichkeit, sich dort Hilfe zu holen, akut, alles gut. Und das wäre der QR-Code auf der linken Seite. Ich gehe jetzt nicht die einzelnen Stadien durch, aber man kann hier schon sehen, es gibt unterschiedliche Aspekte. Und zum einen kann es sein, dass man eben die Situation verlässt und damit auch den Arbeitsplatz verlässt. Oder dass man die Situation dysfunktional überlebt oder eben an der Situation wächst. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir alle erreichen müssten, dass wir bessere Peer-Support-Programme haben, dass wir mehr einfach darauf achten, wenn es uns nicht gut geht, dass wir daran einfach.
Wir hatten ja heute Morgen schon eine Session zu meinen Lieblingsfehler und dort haben wir eine, natürlich nicht repräsentativ, aber wir haben eine Umfrage gemacht, wer von euch hat sich schon mal als Second Victim gefühlt? Also wer hat aufgrund seines Fehlers, und dabei sind rausgekommen, dass über 70%, und wir waren von der Altersstruktur sehr, sehr ähnlich und ich schließe mich damit ein. Und wir haben eh schon einen Fachkräftemangel in der Medizin, der massiv ist. Und diese Leute, die gehen uns verloren. Ja, das heißt, wir müssen lernen, dass es uns Geld und Arbeitskraft bringt, oder dass es sich lohnt, das Geld zu investieren, weil es uns Arbeitskraft erhält in diesem eh schon angespannten Markt, indem wir uns um die psychische Gesundheit unserer Pflegekräfte, Ärztinnen kümmern. Und abschließend etwas, was wir mit dem Podcast jetzt tatsächlich seit 7 Jahren versuchen, und ich hoffe, dass es uns auch heute so ein bisschen gelungen ist. Jeder, der versucht, Unterhaltung und Bildung voneinander zu trennen, der hat beides nicht verstanden. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch vielleicht manchmal auf die Kongresse oder in die Lehrbücher produzieren kann. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Das sind nicht mal zwei Seiten einer Medaille, sondern das ist ein und dasselbe. Wenn ich sehe, wie gut meine Kinder Liedtexte, die ihnen gefallen, auswendig lernen und wie schwer es ihnen mit Vokabeln oder sowas fällt, dann weiß man, dass man am besten das lernt, was an einem Spaß macht. Das heißt, man muss vielleicht die Inhalte einfach auch spaßig verpacken, damit sie hängen bleiben. Und das versuchen mittlerweile viele, viele Projekte, aber deswegen ist, glaube ich, FOAM und junge Bildung so wertvoll. Genau, und damit sind wir so ein bisschen vor der Zeit, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht.
In der Schule letzte Stunde, da darf man auch mal ein bisschen früher.
Können wir draußen Unterricht machen?
Was?
Können wir draußen Unterricht machen?
Genau. Nichtsdestotrotz, habt ihr Fragen, Anmerkungen zu dem Vortrag generell, dann freuen wir uns. Also, gibt es hier noch Wortmeldung eurerseits? Keiner traut sich. Freitag.
Alle wollen nach Hause.
Verstehe ich auch.
Da wir auch die Moderation haben, dürfen wir keine Fragen stellen. Also könnten wir natürlich, aber.
Ich glaube, dann wollen wir euch auch zeitig in das verdiente Wochenende entlassen. Folgt uns gerne beim Pin-Up Dogs Projekt. Wir wollen das noch einige Jahre weitermachen. Und was man vielleicht auch aus so einem Projekt lernen kann, dass gute Ideen, in dem Fall ganz ursprünglich mal Johannes und ich, nicht immer an einem Schreibtisch entstehen, sondern gute Ideen vielleicht auch manchmal bei einem Bier oder übermüdet auf der Intensivstation. Und von daher
schon ziemlich fatigue, würde ich sagen.
Guckt gerne mal rein und wenn ihr uns auf irgendeinem Kongress seht oder so, kommt gerne, spricht uns an. Wir freuen uns jedes Mal über das Feedback. Genau.